Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Tag, gibt's hier einen Antrag auf Erteilung eines Antragformulars zur Bestätigung der Nichtigkeit des Durchschriftexemplars, dessen Gültigkeitsvermerk von der Bezugsbehörde stammt, zum Behuf der Vorlage beim zuständigen Erteilungsamt.
Ja, Bürokratie, das war schon 1978 manchmal ein Erlebnis, wie hier bei Reinhard May. Und das Thema ist geblieben, auch in der Wissenschaft. Manchmal wird da mehr in Anträge investiert als in die Wissenschaft selbst. Schauen wir gleich drauf. Nicht bei der Bezirksbehörde, sondern bei der EU. Ich bin Katrin Kühn. Und erst geht es um die Mühen abzunehmen, massives Übergewicht zu bekämpfen. Es ist nicht neu, dass auch die Abnehmspritze wie etwa Semaglutid oft nur so lange hilft, wie man sie auch nimmt. Aber neu sind genauere Zahlen dazu, zu dem Absetzen der Zeit danach. Ein britisches Forschungsteam hat die bisherige Studienlage dazu aufgearbeitet. Und Lukas Kohlenbach ist dazu jetzt im Studio, Wissenschaftsjournalist, und er ist auch selbst Arzt. Ja, Lukas, was zeigt diese Auswertung? Was passiert, wenn man die Abnehmspritze wieder absetzt?
Ja, man wird sehr wahrscheinlich wieder Gewicht zunehmen und das auch relativ schnell. Die Forschenden aus Oxford, die zeigen, Menschen, die mithilfe von Medikamenten abgenommen haben und diese dann wieder absetzen, die nehmen jeden Monat danach im Durchschnitt etwa ein halbes Kilogramm wieder zu. Und nach etwa einem Jahr und 8 Monaten haben sie ihr ursprüngliches Gewicht dann wieder vollständig erreicht.
Das heißt, nicht mal 2 Jahre, dann ist es wieder wie vorher.
Ja, viele einzelne Studien hatten in den vergangenen Jahren schon darauf hingedeutet. Es gab auch einzelne Übersichtsarbeiten dazu. Aber die Wissenschaftler aus Oxford, die haben jetzt nochmal wirklich viele Einzelstudien zu diesem Thema zusammengefasst. Und das Besondere ist, sie vergleichen das Ergebnis ihrer Analyse mit einer Übersichtsarbeit von vor mehr als 2 Jahren. Darin haben Wissenschaftler ausgewertet, wie Menschen nach Abnehmprogrammen ohne Medikamente wieder an Gewicht zugenommen haben.
Solche Programme, das sind so Sachen, wo ich ja beim Abnehmen Unterstützung bekomme, zum Beispiel von einer Ernährungsberatung, Sporttherapie oder auch ein Psychologe. Also wenn ich sowas mache und was dann passiert, wenn ich damit aufhöre.
Genau, und bei diesem Vergleich, also Absetzen dieser Programme oder halt Absetzen von Abnehmmedikamenten, da zeigt sich, die Programme, die sind zwar nicht ganz so effektiv wie die Abnehmmedikamente, die Menschen mit starkem Übergewicht können damit nicht ganz so schnell und auch nicht so viel Gewicht verlieren, aber sie nehmen nach Ende eines solchen Programms auch nicht ganz so schnell wieder an Gewicht zu. Der Effekt ist etwas nachhaltiger.
Wo ja auch dann mit drin steckt, das könnte am Ende der bessere Weg sein. Also erstmal härter, aber vielleicht effektiver als jetzt die Spritze.
Ja, das könnte man denken, aber auch hier nehmen Betroffene ganz langfristig dann wirklich wieder zu. Viele erreichen am Ende auch wieder ihr ursprüngliches Gewicht. Und die Oxford-Forschenden, die vergleichen hier die Ergebnisse von 2 Meta-Analysen über wirklich sehr unterschiedliche Arten von Studien. Das ist, muss ich sagen, doch ziemlich gewagt. Darauf haben mich gleich mehrere Forschende hingewiesen, die nicht an dieser aktuellen Arbeit beteiligt gewesen sind. Es gibt auch noch etwas, warum wir die Ergebnisse dieser aktuellen Übersichtsarbeit etwas vorsichtig interpretieren sollten. Die zugrunde liegenden Studien, die haben die Probanden gar nicht ganz so lange nachbeobachtet.
Was heißt das? Die haben die gar nicht so lange nachbeobachtet. Also wie lange gab es da Daten von ja echten Menschen?
Ja, die meisten Studien, die haben nur so etwa 1 Jahr lang ihre Probanden nachbeobachtet. Und diese Daten haben die Forschenden aus Oxford dann für ihre Meta-Analyse genommen und modelliert, wann im weiteren Verlauf die Probanden ihr Ursprungsgewicht wieder erreicht hätten. So kommen sie auf diese Zahl, die ich eben genannt habe, nach 1 Jahr und 8 Monaten. Das ist sozusagen in die Zukunft gerechnet. Und nicht in allen Studien, die in dieser Meta-Analyse drin waren, ging es wirklich um die viel diskutierten Abnehmspritzen. Also Spritzen mit den noch recht neuen Wirkstoffen Semaglutid oder auch Tirzepatid. Die Forschenden aus Oxford, die haben in ihre Analyse auch ältere Medikamente mit aufgenommen, die heute nicht mehr ganz so häufig angewendet werden, weil sie halt auch nicht ganz so effektiv sind. Das schränkt etwas ein, was wir jetzt wirklich über die heutigen Abnehmspritzen sagen können.
Das heißt, wir wissen mehr, aber wir wissen immer noch nicht konkret, wie groß dieser Jojo-Effekt tatsächlich ist.
Genau. Aber die Arbeit ist trotzdem ein wichtiger Beitrag für die wissenschaftliche Debatte um die Abnehmspritzen. Das hat mir zum Beispiel auch Matthias Blüher vom Helmholtz-Institut für Adipositas-Forschung in Leipzig gesagt. Und er sagt, viel mehr können wir bei der aktuell noch nicht ganz so guten Datenlage vielleicht auch gar nicht machen. Einige Forschende sagen über diese aktuelle Arbeit jetzt vor allem, die zeige mal wieder, dass Adipositas, also sehr starkes Übergewicht, wirklich eine chronische Krankheit ist, die auch immer wiederkehrt, wenn man eine Therapie beendet. Egal, ob das jetzt ein durch Therapeuten begleitetes Abnehmprogramm ist oder ob man eben diese neueren Abnehmmedikamente nimmt. Wir können uns das vielleicht so ein bisschen wie bei Diabetes oder Bluthochdruck vorstellen. Das sind auch chronische Krankheiten, für die es effektive Medikamente gibt. Aber wenn Betroffene ihre Medikamente absetzen, kommen auch die Symptome der Krankheiten wieder zurück. Und die neue Analyse, die unterstreicht jetzt nochmal, wie wichtig wirklich die Prävention ist. Also mit gesunder Ernährung und ausreichend Bewegung zu verhindern, dass Menschen überhaupt erst so stark übergewichtig werden.
Die Abnehmspritze und der Jojo-Effekt und auch nochmal das hier dann, sehr starkes Übergewicht, das ist eine chronische Krankheit. Lukas Kohlenbach, ja, danke fürs Bündeln dieser neuen Datenlage. Russland, die USA, das beschäftigt auch die europäische Raumfahrt. Russland als Partner auf der einen Seite ist seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine weggebrochen. Und auch die Zusammenarbeit mit den USA ist unter Präsident Donald Trump schwieriger geworden. Wie sieht es unter diesen Bedingungen aus, das europäische Raumfahrtjahr 2026? Dazu hat die Europäische Weltraumagentur ESA heute ihre Jahrespressekonferenz gegeben und Guido Meyer hat für uns zugehört.
Das neue Jahr verspricht ein erfolgreiches für Europas Weltraumfahrt zu werden. Im Februar soll mit Sophie Adenau erneut eine europäische Astronautin zu einem Langzeitaufenthalt zur internationalen Raumstation starten. 6 Monate wird sie sich an Bord der ISS aufhalten. Kurz nach ihrer Rückkehr, Ende des Jahres, bahnt sich eines der Highlights für Europas Planetenforscher an.
Hera, our mission to the asteroid Didymos and Dimorphos. Will arrive at the asteroid.
Die europäische Sonde Hera werde am Doppelasteroidensystem Didymos und Dimorphos eintreffen, sagt der Generaldirektor von Europas Weltraumagentur ESA, Josef Aschbacher.
Hera will start the measurements of the impact that happens through our colleagues of the NASA DART mission.
Die Sonde soll den Krater untersuchen, den das US-amerikanische Gegenstück DART vor 4 Jahren durch seinen Aufprall auf dem kleineren der beiden Asteroiden erzeugt hat. Die Frage dabei ist, ob sich ein gefährlicher Asteroid im Anflug auf die Erde aus der Bahn buxieren ließe. Nicht ganz so weit hinaus ins Sonnensystem wird es im Februar mit der Mission Artemis II gehen. Dann sollen nach mehr als 50 Jahren wieder Menschen aufbrechen zum Mond. 4 US-Amerikaner werden es sein. Aber Europa ist indirekt mit dabei, betont Aschbacher.
Europe is providing an extremely important element. The European Service Module will power humanity back around the moon as part of the Artemis II mission.
Das unbemannte europäische Service-Modul werde als Antriebseinheit für die Orion-Mannschaftskapsel fungieren. Es soll den nötigen Schub für die Mondumkreisung liefern. Soweit also läuft alles nach Plan für Europa. Aber eine Ausnahme gibt es, bei dem Projekt Marsgestein zur Erde zu fliegen.
Mars-Sample Return is probably a bit more complex.
Die Lage sei hier etwas komplexer als gedacht. Im Klartext heißt das:
Mars-Sample Return is currently not planned to be continued. It's a fact.
Eine Mars Sample Return wird es nicht geben. Sehr zum Bedauern von Daniel Neuenschwander bei der ESA Director for Human and Robotic Exploration. Denn es handelte sich um ein europäisch-amerikanisches Gemeinschaftsprojekt, dem sowohl das Weiße Haus als auch der US-Kongress nun den Stecker gezogen haben. Zu teuer, zu kompliziert, zu langwierig.
Europe cannot afford on its own a full Mars sample return mission.
Europa könne so etwas nicht alleine stemmen, so Neuenschwander. Die ESA wollte zu der Mission einen automatischen Transporter beisteuern, der Marsgestein vom roten Planeten zur Erde geflogen hätte.
And therefore we are in the process of reorienting our contributions. We have planned the Earth return orbiter towards a Mars atmospheric mission.
Dieser Transporter soll nun zu einer eigenständigen Sonde umgebaut werden, die aus der Umlaufbahn die Atmosphäre des Mars untersucht.
This will enable future missions towards Mars with more accurate landing, heavier landing.
Die so gewonnenen Daten könnten künftigen, auch schwereren, bemannten Missionen dabei helfen, ihre Landeanflüge präziser zu berechnen. Bis Ende Februar will die ESA ihre Mitgliedstaaten von diesem neuen Konzept überzeugt haben. Starten würde das Ganze aber sowieso erst im nächsten Jahrzehnt.
Guido Meyer über Europas Raumfahrtjahr 2026. Und ja, immer noch irgendwie ein bisschen komisch zu sagen, wir sind im Jahr 2026. In Sachen internationale Raumstation, da kam heute auch diese Meldung von der NASA in dem Fall. Es gibt medizinische Probleme bei einem der Astronauten der ISS. Ein eigentlich geplanter Einsatz im Weltraum wurde deswegen erstmal abgesagt. Die Situation sei aber stabil, mehr ist noch nicht bekannt. Die NASA verweist auf den Datenschutz, will sich aber die Tage nochmal dazu äußern. Bürokratie, das ist auch in der Wissenschaft ein riesiges Thema. Es gibt hier viel mehr Menschen und Ideen als Geld, als Mittel. Wie also diejenigen auswählen, die Geld bekommen. Oft läuft das aktuell über Projekte, für die man sich bewerben muss, sehr aufwendig bewerben muss oft. Führt das dazu, dass die begrenzten Mittel effizient eingesetzt werden, für maximal viel Forschung? Es gibt Leute, die sagen nein. Einer davon ist Gerald Schweiger. Er forscht an der TU Wien als Professor zu intelligenten Systemen und er hat für eine Kolumne im Fachjournal Nature mal einen Fall genauer unter die Lupe genommen. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen und ich habe zuerst gefragt, warum ist das mit diesem Aufwand so wichtig bei Forschungsanträgen?
Ja, als Steuerzahler und Steuerzahlerin ist es natürlich wichtig, dass die Mittel, die wir dem Staat einzahlen, dass die möglichst effizient bei den Forschenden ankommen. Das heißt, wir wollen, dass das Geld direkt bei den Forschenden ankommt und das möglichst fair und möglichst effizient. Fair heißt, die besten Ideen sollen gefördert werden und effizient heißt, es soll möglichst viel Geld direkt bei den Forschenden ankommen und nicht am Weg dorthin durch Bürokratie und Auswahlprozesse verloren gegangen.
Und Sie arbeiten jetzt breiter zu dem ganzen Themenfeld und haben sich eben auch ein Beispiel mal genauer angeschaut. Was war das für ein Beispiel?
Genau, das Beispiel war GenAI for Africa. Das ist eine europäische Forschungsausschreibung, wo Innovationen im Bereich Generative AI für Anwendungen in der Landwirtschaft, in Gesundheit und Infrastrukturprojekten gefördert werden. Das heißt, sehr breit dieser Call und da habe ich mir angeschaut, von diesen 5 Millionen Euro, wie viel tatsächlich im Wettbewerb stecken bleibt.
Also 5 Millionen Euro werden am Ende ausgeschüttet an die erfolgreichen Teams.
Genau. Also Forscher und Forscherinnen bewerben sich und insgesamt werden 5 Millionen Euro ausgeschüttet.
Und wie viele haben sich da beworben und was haben Sie dann ausgerechnet, um das rauszukriegen?
Also insgesamt haben sich 250 Projektteams beworben. Man muss sich das vorstellen, auf Europäischer Kommission bewerben sich bei diesen Ausschreibungen nicht Personen, sondern Projektteams. Das sind Konsortien von zwischen 5 und 12 Entitäten. Und 215 haben sich beworben und nur 2 Projekte wurden akzeptiert. Das heißt, im Umkehrschluss 213 Projekte haben quasi Anträge eingereicht, aber diese wurden nicht gefördert. Aber der Steuerzahler muss natürlich auch diese Kosten tragen.
Und die haben Sie berechnet? Wie haben Sie die berechnet?
Genau, ich habe die versucht, möglichst breit und transparent zu berechnen und dazu habe ich auf 2 Szenarien eingelassen. Und zwar einerseits hat die Universität Lübeck ein Simulationstool entwickelt, das die Kosten der wettbewerbsorientierten Forschung berechnet. Der Input für dieses Tool sind die Zeit, die Forschende brauchen, um einen Antrag zu schreiben. Da haben wir ziemlich robuste empirische Daten, die Größe der Konsortium, also wie viele Projektpartner sind im Team und das Gehalt der Forschenden. Und das ist natürlich eine große Unbekannte, das wissen wir nicht genau. Und deshalb habe ich auch mit Subszenarien gearbeitet, um einmal ein sehr niedriges Niveau an Gehältern und einmal ein etwas höheres Niveau an Gehältern anzunehmen. Das war Szenario A und im Szenario B habe ich mich direkt auf die Kosten der Europäischen Kommission bezogen, die in einem Bericht so die durchschnittlichen Kosten eines Antrags, also von Anträgen publiziert haben und das so zwischen 20.000 und 30.000 Euro ist und da habe ich auch wieder einmal die niedrige Variante angenommen und einmal die höhere.
Und das Ergebnis war, selbst bei den niedrigsten Annahmen waren die Kosten des Bewerbungsprozesses, also bevor überhaupt was ausgeschüttet wurde, mehr als 5 Millionen Euro, also mehr als am Ende überhaupt in die Forschung floss.
Ganz genau. Also im Minimalszenario sind wir auf 5,3 Millionen Euro gekommen, wobei ich hinzufügen möchte, dass das sehr unrealistisch ist. Das heißt, ich gehe eher von einer mittleren Variante aus. Also die obere Schranke war 40 Millionen Euro, die untere 5,3. Und wahrscheinlich ist irgendwo in der Mitte ein realistisches Szenario. Und in diesem Zusammenhang ist wichtig zu sagen, es gibt diesen sogenannten SILAT-Punkt. Das heißt, wenn die Kosten des Wettbewerbs gleich oder höher sind wie das auszuschüttende Budget, dann spricht man von diesem SILAT-Punkt. Das heißt, dieser SILAT-Punkt ist in allen Fällen, die ich berechnet habe, überschritten worden.
Und würden Sie sagen, das ist ein Einzelfall?
Das ist relativ schwer zu sagen, weil ein großes Problem, das wir in der Forschungsgemeinschaft immer haben, sind mangelnde Daten. Das heißt, sehr oft werden diese Daten von Fördergebern nicht publiziert und wir können nur nur sehr ungenau abschätzen, wie hoch die Kosten sind. Ich glaube, das ist definitiv ein extremerer Fall, aber es gibt auch andere Fälle auf allen Kontinenten, wo dieser Zielerpunkt überschritten wurde. Und es ist auch wichtig zu sagen, das Ziel kann nicht sein, dass wir den Zielerpunkt nur minimal unterschreiten, in diesem Fall beispielsweise 4,5 Millionen Euro für den Wettbewerb aufwenden, sondern das Ziel ist es ja, nur sehr, sehr wenig Geld am Weg zu diesen Projekten wirklich zu verlieren. Das heißt, der Steuerzahler, die Steuerzahlerin wünscht sich ja, wie gesagt, dass wahrscheinlich 4,8 Millionen Euro von diesen 5 Millionen Euro direkt in die Forschung fließen und nicht am Weg dorthin.
Jetzt könnte man aber ja sagen, wenn man sich ein bisschen auskennt in der Forschung, solche Antragsarbeit passiert auch oft unbezahlt. Da sitzen Doktoranden oder so, die arbeiten ja quasi in ihrer Freizeit. Also den Steuerzahler kostet das dann gar nichts. Oder es werden KI-Programme bedient oder wie auch immer künstliche Intelligenz genutzt.
Vielleicht auf das zweite Thema vorher einzusteigen. Das Thema KI ist natürlich ein großes Thema, das ich mit Kolleginnen und Kollegen gerade massiv diskutiere. Und zwar, das ist einerseits auf Seiten der Antragsschreiber, ist es natürlich ein großes Hilfsmittel, führt aber auch dazu, dass immer mehr Anträge eingereicht werden und da sind wir gerade am Beginn. Das heißt, das ganze System wird ein bisschen ad absurdum, wenn dann bei einem Call, wo ursprünglich 100 Anträge eingereicht werden, dann irgendwann 1000 Anträge eingereicht werden und dann irgendwann noch mehr, weil diese Anträge müssen ja auf der anderen Seite wieder von Experten und Expertinnen evaluiert werden. Und in einem komischen Zukunftsszenario kann das sein, dass auf Seiten der Antragsschreibenden KI benutzt wird und auf Seiten der, die diese Projekte evaluieren, KI benutzt wird. Und dann sind wir irgendwann in einer Situation, wo das Ganze, wie gesagt, ad absurdum ist. Die prekären Arbeitsverhältnisse, die Sie angesprochen haben, das ist natürlich wieder ein ganz anderes Thema, das sehr spannend ist, wobei wir keine robusten Daten haben dazu, wie viele dieser Anträge wirklich in dieser Freizeit oder in prekären Arbeitsverhältnissen von PhD-Studierenden geschrieben werden. Das heißt, da können wir nur mutmaßen und haben keine empirischen Daten.
Und was folgt aus dem Ganzen?
Aus dem Ganzen folgt, dass die Situation sehr absurd ist und viele meiner Kollegen und Kolleginnen wissen das natürlich schon seit Jahren. Wichtig ist, dass wir jetzt einmal Daten haben und das auch wirklich zeigen können, wie extrem die Situation ist. Ich glaube, es braucht radikale und auch kleinere Ansätze, um die komplette Idee, wie wir Forschungsgelder verteilen, das muss neu gedacht werden und da gibt es unglaublich viele interessante Ideen, die gerade diskutiert werden. Logischerweise braucht es Mut von Seiten der Fördergeber und Wissenschaft muss auch Ideen bringen, wie können wir das besser machen. Und wichtig ist auch zu sagen, das wird ein Nullsummenspiel sein, also das wird auch Verlierer geben und deshalb ist es oft sehr schwierig in diesen Strukturen, die sehr bürokratisch sind, Dinge zu verändern.
Das ist die große Frage, wie auch bei anderen Themen, wo es um Bürokratie geht, kann man es am Ende so organisieren, dass es bis ins letzte Detail gerecht ist und was kostet das? Oder setzt man auf zum Beispiel Dinge wie eine Lotterie, das wird ja zum Beispiel diskutiert, oder ein Expertengremium, das für Projekte auswählt, oder?
Genau, also das Thema, das Sie angesprochen haben, Lotterie, ist gerade jetzt eine sehr breit diskutierte Studie, wieder von den Kollegen in Lübeck publiziert worden, wo man einfach Lotterie einsetzt, um Forschungsgelder zu verteilen. Jetzt mag das für die Zuhörerinnen und Zuhörer komisch klingen in einem ersten Fall, aber dann ist wichtig zu wissen, dass der Auswahlprozess im Wettbewerb auch mehr oder weniger Zufall ist. Das heißt, der Wettbewerb ist nicht nur extrem teuer, sondern die Auswahl ist nicht treffsicher. Das heißt, was diese Kollegen und Kolleginnen gemacht haben, ist eben Lotterie einzusetzen, um einerseits die Kosten zu reduzieren und auch den Auswahlprozess fairer zu machen. Eine andere Idee, die ich super spannend finde, wurde von Gerd Gigerenzer vorgeschlagen, der das Max-Planck-Modell, wo es ja Max-Planck-Direktoren und Direktorinnen gibt, auf europäischer Ebene umzulegen. Das heißt, dass man nicht für Versprechen, für Forschungsversprechen Projektgelder bekommt, sondern für bereits absolvierte Forschung. Ist natürlich auch wieder die Frage, wie wählt man das aus? Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es effizienter ist. Aber ganz wichtig zu sagen, Forschung ist ein komplexes Thema und es wird nicht diese eine Lösung geben. Aber was wir schon sehen, ist, dass wo wir uns jetzt befinden, wo ein großer Teil der Gelder im Wettbewerb vergeben wird, dass das sehr wahrscheinlich ein Holzweg ist.
Gerald Schweiger von der TU Wien zu: Wenn der Aufwand für Forschungsanträge zu groß wird. Und erreicht habe ich ihn übrigens auf einer Reise in Südeuropa, deswegen nur in dieser Telefonqualität. Jetzt weitere Meldungen aus der Wissenschaft, heute mit Magdalena Schmude.
Schon in der Steinzeit benutzten Menschen Giftpfeile für die Jagd. Auf mehreren Pfeilspitzen aus Quarzstein, die in Südafrika ausgegraben wurden, hat ein internationales Forschungsteam Spuren von pflanzlichen Giftstoffen nachgewiesen. Die Substanzen stammen aus der Zwiebel der Fächerlilie und wurden vermutlich verwendet, um kleine kleine Beutetiere zu töten und große erheblich zu schwächen, sodass es leichter war, sie zu verfolgen und zu erlegen. Der Fund zeige, dass die Menschen vor rund 60.000 Jahren schon ein Verständnis von der Wirkung von Pflanzensäften hatten und so in der Lage waren, ihre Effizienz bei der Jagd zu steigern, schreiben die Wissenschaftler im Fachjournal Science Advances. Bislang stammten die ältesten Belege für die Verwendung von Gift bei der Jagd aus dem alten Ägypten und sind rund 4.000 Jahre alt.
Astronomen haben erstmals eine gescheiterte Galaxie entdeckt.
Galaxien bilden sich vermutlich aus einer Ansammlung von Wasserstoff, der durch die Anziehungskraft von kompakter dunkler Materie verdichtet wird, so die gängige Theorie. Aus dieser dichten Gaswolke entstehen dann die ersten Sterne. Was passiert, wenn dieser Schritt nicht funktioniert, beschreibt ein US-Astronomenteam in den Astrophysical Journal Letters. Die Wissenschaftler haben eine Wasserstoffwolke entdeckt, die vermutlich große Mengen dunkler Materie enthält, aber keine Sterne. Das Gebilde mit dem Namen Wolke 9 wurde erstmals vor 3 Jahren beobachtet. Es hätte aber auch eine lichtschwache Zwerggalaxie mit Sternen sein können, die von der Erde aus nicht zu beobachten sind. Genauere Untersuchungen mit dem Hubble-Weltraumteleskop ergaben jetzt, dass Wolke 9 tatsächlich keine Sterne enthält.
In Marokko ist ein möglicher Urahn des modernen Menschen entdeckt worden.
Fossilienfunde in einem Steinbruch in der Nähe von Casablanca könnten von einer bisher unbekannten Frühmenschenart stammen, aus der später auch Homo sapiens hervorgegangen ist. Die Wirbelknochen, Unterkiefer und Zähne sind rund 770.000 Jahre alt und weisen sowohl Merkmale urtümlicher Frühmenschenarten wie dem Homo erectus auf, als auch solche, die schon auf den Homo sapiens hindeuten, wie ein internationales Forscherteam in der Fachzeitschrift Nature berichtet. Der Fund könnte ein weiteres Puzzleteil auf der Suche nach dem gemeinsamen Vorfahren von Homo sapiens, Neandertaler und den Denisova-Menschen sein.
Die ersten Schwämme waren weich.
Heutige Schwämme, die oft zusammen mit Korallen in Riffen leben, besitzen ein festes Skelett aus Kalzit und Silikat. Versteinerte Funde dieser sogenannten Skleriten gehen bis etwa 540 Millionen Jahre zurück. Doch die ersten Schwämme entstanden wohl schon deutlich früher, vor etwa 650 Millionen Jahren. Aus dieser Zeit existieren keine Funde von Skleriten, was darauf hinweist, dass sich das feste Skelett erst im Verlauf der Evolution der Schwämme gebildet haben könnte. Forscher aus Bristol und Madrid kommen jetzt mit Hilfe von genaueren Gendaten zu dem Schluss, dass die ersten Schwämme keine Skleriten besaßen, also weicher waren als ihre heute lebenden Verwandten. Was dann 100 Millionen Jahre nach dem Auftreten der Schwämme dazu geführt hat, dass sich ein festes Skelett bildet, lässt sich noch nicht sagen, schreiben die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Science Advances.
Und dann noch das hier, Kaffeepulver, kann als Kontrastmittel dienen.
Um Gewebsstrukturen von biologischem Material unter dem Elektronenmikroskop sichtbar zu machen, wird aktuell Uranylacetat als Kontrastmittel verwendet. Weil das aber giftig und radioaktiv ist, haben Forscher der TU Graz nach einer Alternative gesucht und sind in der Küche fündig geworden, wie sie im Fachjournal Methods schreiben. Bilder von Proben, die mit Espresso behandelt wurden, hatten eine mindestens so gute Qualität wie Vergleichsproben, die auf die herkömmliche Weise präpariert waren. Für die Untersuchung wird das Material in sehr dünne Scheiben geschnitten, auf Probenträgern fixiert und anschließend mit dem Kontrastmittel behandelt. Kaffee färbt dabei das biologische Material an und sorgt so für einen ausreichenden Helligkeitsunterschied. Auf die Idee zu dem Versuch kamen die Forscher durch eingetrocknete Kaffeereste in alten Tassen.
Sternzeit, 8. Januar. Die Raumfahrt und das Militär. Die Weltraumfahrt begann einst mit dem militärischen Streben nach Waffen und Aufklärung im All. Die zivile Nutzung mit Mond- und Planetensonden sowie dem wissenschaftlichen Erforschen der Erde aus dem All kam erst später. Die Unterscheidung, was in der Raumfahrt militärisch ist und was zivil, ist oft sehr künstlich. Klare Grenzen lassen sich nur selten ziehen. Die größten Raumfahrtagenturen weltweit sind nicht NASA, ESA und Co., sondern die Militärs in den USA, Russland und China. Auch die Bundeswehr verfügt über einige Satelliten, etwa für Kommunikation und Radarbeobachtungen der Erde. Innerhalb der nächsten Jahre sollen viele Satelliten dazukommen. Natürlich nutzt die Bundeswehr ebenso Wetterdaten der Meteosat. Man greift auf Europas wissenschaftliches Erdbeobachtungsprogramm Copernicus zurück, nutzt kommerzielle Kommunikationssatelliten und arbeitet mit den Zeit- und Navigationssignalen des Satellitennetzes Galileo. Galileo ist, anders als das GPS-Netz der USA, eine zivile und nicht eine militärische Einrichtung. Aber auch das Militär kann die Daten empfangen. Die Bundeswehr ist als Teil unserer Gesellschaft eingebettet in den Alltag. Die Vorstellung, man könne militärische von ziviler Nutzung komplett trennen, ist inzwischen überholt. Eine Molkerei wird nicht zwangsläufig zum Rüstungsbetrieb, weil in den Kasernen Milch getrunken wird. Angesichts der zunehmenden Bedrohung auch im Weltraum wird der Dual Use immer mehr zur Regel, also die doppelte Nutzung sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke.
Das war es für heute von Forschung aktuell. Ich bin Katrin Kühn. Und wer jetzt noch mehr Wissenschaft mag in den Systemfragen unserer Sendung heute Abend, da geht es um diese Frage: Fakten oder Bauchgefühl, was unsere Angst vor Kriminalität prägt. Um 20.10 Uhr hier im Deutschlandfunk oder dann auch im Systemfragen-Podcast in der Deutschlandfunk-App.